Ja, auch ich und meine Familie freuen uns sehr, dass wir heute Morgen hier in der Gemeinde in Borken sein können. Viele Erinnerungen verbinden wir mit diesem Ort, mit dieser Gemeinde. Am Anfang haben wir gerade ein Rätsel untereinander hier gelöst. Meine Frau meinte, die Stühle hatten andere Farbe. Und meine Tochter sagte, ja, waren der Meinung, die waren blau oder rot. Ich habe gesagt, nein, die waren schon immer grün. ja, fühlte mich richtig gut bestätigt dann anschließend. Ja, also. Ja, wir haben viele, viele Jahre hier erlebt, fast 10 Jahre. Und für uns war eine prägende Zeit als Familie. Ich habe zwei Bilder mitgebracht. Ein Bild, das ist im Jahre 2001 hier entstanden. Ich weiß nicht, ob das jetzt. Ja, das ist im Mai 2001 hier gemacht worden. Da waren wir gerade so ein halbes Jahr hier in der Gemeinde. Ein bisschen, ja, etwa ein halbes Jahr. Ja, wohnten hier nochmal in diesem Haus. Und das ist jetzt aktuelles Bild vom letzten Jahr. Wir sind nicht alle hier heute, damit nochmal in Erinnerung. Ich hätte viele, viele junge Leute auch jetzt heute nicht wiedererkannt. Ja, für mich war es so, dass wenn man in die Zukunft blickt, schon als Kind war die Frage, wie wird die Zukunft werden? Für mich war die Frage so, das Jahr 2000, ja, das ist so Millennium-Jahr. Als Kind oder im jungen Teenager-Alter habe ich mir überlegt, wie werde ich sein? Werde ich Familie haben? Werde ich Kinder haben? Und ich würde sagen, Gott hat es voll gut gemacht. Ja, 4 Kinder hat uns Gott geschenkt. Warum sage ich das bewusst voll gut? Weil es ein bisschen auch mit unserem Thema heute zu tun hat. Und zwar verheißungsvoll leben. Also, es geht darum, dass wir von Gott Verheißungen zugesprochen bekommen haben, die ganz anders sind als nur Wünsche, die wir haben, oder Vorstellungen, die vielleicht in Erfüllung geht oder nicht. Gott hat uns aber so viele Verheißungen gegeben, von denen wir absolut sicher sein können, weil Gott treu ist, weil Gott allmächtig ist, weil Gott der Herr der ganzen Welt, der Zeit und der Ewigkeit ist, wird das, was er zusagt, unbedingt in Erfüllung gehen. Viele Menschen sagen, wir brauchen Ziele im Leben. Gerade Menschen, die irgendwo im Management tätig sind, sagen, um ein erfolgreiches Unternehmen zu führen, musst du Ziele haben. Ziele motivieren uns. Wer lange im Geschäft ist, wer Bertram zum Beispiel fragt, was hat er so in seinem Berufsleben erlebt, wenn neue Chefs kamen und neue Ziele ausgerufen wurden, wie viel davon erreicht worden ist oder nicht, das ist so eine Frage. Ja? Auch nicht jedes Managementkonzept führt zum Erfolg. Bei Gott ist das aber anders. Das, was er zusagt, sagt die Bibel, das hält er gewiss. Vielleicht die Frage, was sind Verheißungen? Verheißungen sind die Zusagen Gottes, die Gott einzelnen Menschen, einem Volk oder auch der ganzen Menschheit gegeben hat. Und es gibt eine Fülle von Verheißungen, die bereits in Erfüllung gegangen sind, und es gibt noch viele, die in Erfüllung gehen werden. Und wir können an dem, was Gott bereits zugesagt hat und was in Erfüllung gegangen ist, schon so viel entdecken, das, was Gott sagt, das hält er auch ein. Eines der Verheißungen, das Gott seinem Volk gegeben hat, dass er das Volk Israel aus aller Welt wieder sammeln wird und dass es die Tatsache, dass es einen Staat Israel gibt, dass nach fast 2000 Jahren ohne Existenz eines Staates, teilweise ohne der Sprache, die die Menschen mächtig waren, ein Volk, das in alle Welt zerstreut war, wieder seit 48 ein Land besitzt, ein Staat hat, trotz vieler Versuche, diesem Staat sich zu widersetzen, Israel als solches zu verhindern, zu vernichten. Gott hat diese Verheißung erfüllt. Und es ist viel, viel spannender, wenn wir uns fragen, wie sieht es aus mit unserem Leben, mit den Verheißungen, die Gott für uns jetzt in der Gegenwart gibt. Wie verändert es unser Leben, wenn wir mit diesem Bewusstsein leben? Wenn wir uns an das, was Gott uns zugesprochen hat, ihr, seine Gemeinde, seinem Volk, seinen Kindern, ganz bewusst uns in Erinnerung rufen und daraufhin leben. Wie sieht ein verheißungsvolles Leben aus? Ein gutes Beispiel für dieses Leben ist das Leben Abrahams. Wir haben einiges schon aus der Schriftlesung gehört und ich möchte auch auf einige Bibelverse aus seinem Leben, insbesondere auf die Geschichte seiner Berufung, eingehen. Er führte ein spannendes, ein sehr segensreiches Leben. Und dieses Leben begann mit einer Verheißung. Es begann damit, indem Gott den Abraham persönlich angesprochen hat und ihm sozusagen eine Zielvorgabe für sein Leben gegeben hat und hat gesagt, Abraham, das habe ich mit dir vor. Vertraust du mir? Willst du mir folgen? Willst du dein Leben auf das ausrichten, was ich dir verspreche, was ich dir verheiße? Und Abraham hat sich darauf eingelassen. Und deswegen ist er ja auch zum Vater des Glaubens geworden, zu einem großen Vorbild, was ein Leben im Glauben betrifft. Verheißungen sind also Zielvorgaben Gottes. Das, was er für uns wünscht, was er alles in Bewegung setzt, für uns vorbereitet hat und uns einlädt, das in unserem Leben zu erleben, dass es Wirklichkeit wird. Das Beste ist, dass Gott auch dafür sorgen wird, dass wir auch diese Ziele erreichen, dass wir das, was er uns verspricht, auch erleben werden. Bei Abraham war das sehr deutlich. Gott ist es, der dafür sorgt, dass das, was er verheißen hat, in Erfüllung geht. Gott will das Beste für sein Leben und vielleicht mit einem Kapitel, wo er schon abgeschlossen hat, Kinderwunsch, gibt Gott ihm eine Verheißung, dass er es erleben wird. Und wir schauen es das nochmal gemeinsam an und ich möchte zunächst diese drei Punkte, auf die ich in der Predigt eingehen werde, kurz vorstellen. Verheißungsvolles Leben beginnt mit Gottes Reden und Handeln. Verheißungsvolles Leben erfordert unser Vertrauen und es vollzieht sich in praktischer Hingabe. Kommen wir zum ersten Punkt. Verheißungsvolles Leben beginnt mit Gottes Reden und Handeln. Wie ich schon sagte, Abraham wird als Vater des Glaubens genannt, aber die ganze Geschichte beginnt nicht mit Abraham selbst. Diese Geschichte des Glaubens, die Geschichte der Verheißung beginnt mit Gottes Reden an Abraham. Und wir können sagen, kein einziger Mensch kann sagen, ich habe mir den Glauben angeeignet. Ich habe mir den Glauben zurechtgelegt, weil ich viel studiert habe. Das kann durchaus helfen, dass wir die Bibel studieren, dass wir theologische Werke dann auch lesen. Aber das Allerwichtigste beginnt, dass Gott den Glauben in uns lebendig werden lässt, indem er uns anspricht. Glaube ist nicht ein Werk von uns. Glaube ist ein Werk Gottes und Glaube ist zugleich auch ein Werk der Gnade, ein Geschenk Gottes an uns. Abraham wäre nie aus Haran, dem Ort, wo er früher gelebt hat, ausgezogen, wenn Gott nicht zu ihm gesprochen hätte. Wenn Gott Abraham diese Verheißung nicht gegeben hätte. Sein Glaubensweg begann mit einer Zusage Gottes, mit dem Reden Gottes. Und ohne Gottes Initiative ist im Laufe der Geschichte, der Kirchengeschichte, der Geschichte der Gemeinden vieles überhaupt nicht zustande gekommen. Ohne Gottes Handeln hätte Abraham nie erfahren, dass es einen lebendigen Gott gibt, der den Glauben an ihn belohnt. Und das ist heute noch eine ewige Wahrheit. Geistliches Leben gibt es nur dort, wo der Heilige Geist redet. Und da, wo wir als Menschen auf dieses Reden hin reagieren, antworten. Wir sehen das von Anfang an, dass alles sogar in der Schöpfung damit begann, in dem Gott handelte, in dem Gott redete. Im dritten Vers der Bibel, 1. Mose Kapitel 1, Vers 3, heißt es: Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Und so weiter. Die ganze Schöpfung geschah, indem Gott ein vollmächtiges, schöpferisches Wort ausgesprochen hat. Gott ist es, der auch Abraham in Bewegung bringt. Und er ist es, der die Verheißung erfüllt. Ich lese uns diese Bibelverse aus 1. Mose 12, Verse 1 bis 3. Genau. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den will ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Alles beginnt damit, dass Gott zu Abraham spricht und handelt. Gott begegnet Abraham und er wendet sich ihm zu und er nimmt diesen Auftrag an, diesem Ruf Gottes zu folgen, und beginnt somit ein verheißungsvolles Leben zu führen. Gott gibt der Abraham nicht nur einen Auftrag, sondern er gibt ihm auch die Zusage, dass er das Ziel oder diese Verheißung mit Gottes Hilfe erleben wird. Dass das, was Gott ihm verspricht, auch in Erfüllung geht. Gott lädt ihn ein, ihm vollkommen zu vertrauen. Aber er zwingt Abraham nicht dazu. Auch uns lädt Gott ein, ihm zu vertrauen, aber er zwingt niemand. Sowohl Abraham als auch wir sind eingeladen, diesem Reden Gottes in unser Leben hinein zu folgen. Diese Verheißung anzunehmen, zu vertrauen und im Sinne dieser Verheißung auch zu handeln und zu leben. Interessant ist, dass hier sehr deutlich wird, es kommt nicht auf die allerbesten menschlichen Voraussetzungen, damit was Gott als eine Absicht, als sein Ziel ausgesprochen hat, in Erfüllung geht. Als Gott zu Abraham gesprochen hat, war er 75 Jahre alt. Das ist so, sage ich mal, in unserem Leben die Zeit, wo wir schon so die letzten Dinge ein bisschen regeln wollen. Ne? Abraham hat ein bisschen länger gelebt, aber trotzdem, das war für ihn eine Herausforderung und er hatte immer noch keine Nachkommen zu diesem Zeitpunkt. Wir haben in der Schriftlesung gehört, dass Gott ihm später nochmal begegnet hat, nachdem viele Jahre vergangen sind, und er hat diese Verheißung wiederholt, als Abraham fast 100-jährig war. Und Abraham hat auch dann gesagt, ja, ich will Gott vertrauen. Die biologische Uhr, sowohl bei Abraham als auch bei Sarah, fürs Kinderkriegen, tickte nicht mehr. Ne? Sie stand völlig still. Und Gott sagt, ich werde dir viele Nachkommen geben. Ich werde dich zu einer großen Nation machen. Und du wirst ein Segen sein für viele Völker. Eine große Verheißung, eine große Herausforderung. Und Abraham hat da vertraut, hat damit gerechnet, dass es bei Gott möglich ist. Und darum ist er Teil der Geschichte Gottes geworden, ein Mensch, von dem wir heute reden. Hätte er das nicht getan, dann wäre es ganz anders gekommen. Wir wüssten nichts von ihm. Und das, was hier bei Abraham so deutlich wird, gilt auch für uns alle und für alle Verheißungen. Gott hat gute Absichten mit unserem Leben. Gott ist ein Gott der Liebe. Gott ist ein Gott des Lebens. Er will uns ein erfülltes Leben schenken. Ein Leben mit Tiefgang, ein Leben in inniger Gemeinschaft mit ihm, ein Leben, das nicht am Grab aufhört, wo alle Wünsche zu Ende sind, sondern ein Leben auch über den Tod hinaus. Auch an diesem Ewigkeitssonntag ist es wichtig, dass wir es uns deutlich machen. Viele Ziele, die Menschen sich in dieser Welt setzen, werden irgendwann ein Ende finden. Aber das, was Gott uns verheißt, wird die alle Ewigkeit andauern. Gott hat auch in unserem Leben gehandelt. Er hat schon lange im Voraus gehandelt. In Jesus Christus hat er uns mit sich selber versöhnt. Gott war in Christus und versöhnte sich mit der Welt, mit uns. Und er lädt uns ein, diese Versöhnung, dieses Gnadengeschenk anzunehmen, mit ihm zu leben. Das ist die allerwichtigste Entscheidung in unserem Leben, die wir überhaupt treffen können. Die allerwichtigste Antwort, die wir im Leben geben können, ein Ja zu Gottes rettendem Handeln in Jesus Christus. In ihm zeigt er uns seine ganze Liebe. In ihm schenkt er uns das Leben, Vergebung, ein ewiges Leben. Ohne Jesus würde unser Leben keinen Sinn, letztendlich keinen Sinn haben. Ohne Jesus würden wir gar keinen Halt haben. Ohne Jesus werden wir vor Gott niemals bestehen können. Und es geht um diese Frage: Bist du bereit, mir zu vertrauen? Und das, was ich dir zugesprochen, anzunehmen. Und da sind wir schon bei diesem zweiten Punkt, den ich betonen möchte. Ein verheißungsvolles Leben erfordert unser Vertrauen. Wir sind eingeladen, immer wieder aufs Neue, jeden Tag aufs Neue, Gott zu vertrauen und zu sagen: Gott, ich vertraue darauf, dass du an diesem Tag mit mir unterwegs bist. Ich vertraue darauf, dass du mich segnen willst, dass du mir helfen willst, auch in Herausforderungen des Lebens, dass du mich bewahren und begleiten willst. Ich vertraue, dass du mich liebst. Bei der Vorbereitung dieser Predigt kam mir eine Zeile des Liedes von Peter Strauch in Erinnerung. Dort heißt es: Herr, weil du der Herrscher bist und alle Menschen siehst, bin ich in dir geborgen. Du regierst auch unsere Zeit. Und dann heißt es: Und bald ist es soweit, dann wirst du sichtbar kommen. Du regierst auch unsere Zeit. Ihr Lieben, vertrauen wir darauf, dass Gott auch diese Zeit, unsere Zeit, sage ich mal, diese sehr unsichere Zeit regiert. Ich meine damit nicht, dass wir leichtsinnig werden und sagen, es ist alles nur irgendwie übertrieben. Überhaupt nicht. Wir sollten die Gefahr von diesem Virus nicht verharmlosen, nicht ignorieren. Das meine ich damit nicht. Aber ich meine, dass wir diese tiefe Geborgenheit mit Gott haben und in ihr leben. Es ist die Frage: Was hat meine Aufmerksamkeit in dieser unsicheren Zeit? Ich kann dreimal am Tag Tagesschau anschauen, und vielleicht kennst du auch den Tagesablauf aktuellen Inzidenzwert an deinem Ort. Den von Herne werde ich euch nicht verraten, sonst würdet ihr alle den Raum verlassen und ich würde die Predigt alleine beenden. Herne ist immer die Spitze in NRW, ja, in jeder Hinsicht. Auch diesmal, sehr oft im negativen Sinne. Aber wir leben auch da sehr gut mit Gott, ne? Und mit vielen, vielen Menschen, auch Menschen in der Gemeinde, die mit uns diesen Weg des Glaubens gehen. Es geht darum, bei wem bin ich geborgen? Wem gehört mein Leben? Wem gehören meine Ängste, meine Fragen? Wenn wir sozusagen nur auf diese Sorgen uns fokussieren und dabei das Zwiegespräch mit Gott gar nicht führen, gar nicht in der Gemeinschaft mit ihm leben, unser Herz nicht vor ihm ausschütten, seine Stimme hören, dann verpassen wir das Allerwichtigste. Ja, zu dem er uns berufen hat, zu einem Leben mit ihm. Gott hat zu Abraham gesprochen. Abraham wurde eingeladen, dieses verheißungsvolle Leben zu führen. Und Gott hat ihn eingeladen und Abraham hat darauf geantwortet. Stellen wir uns vor, diese Szene, Gott kommt zu Abraham. An ein paar Stellen wird gesagt, dass er in Form der Engel ihm erschienen ist. Vielleicht hatte er auch auf andere Weise das erlebt. So viel wird darüber nicht mehr gesagt. Aber Gott erscheint bei Abraham irgendwo in Mesopotamien und beschreibt ihm seine Absichten, gibt ihm diese unglaubliche Verheißung. Abraham sitzt an seinem Zelt oder vielleicht in einem Haus, beim Frühstück trinkt eine Tasse Tee und sagt, lieber Gott, das klingt schon sehr interessant und wunderbar, aber ich weiß das nicht so richtig. Wer weiß, was alles mir auf den Weg begegnen kann, was alles kommen kann, aber ich denke bei Gelegenheit darüber nach. Ich weiß nicht, Gott ist so großzügig, dass er auch oft Menschen auch Bedenkzeit einräumt. Aber die Tatsache ist, dass bei Abraham nicht bei dieser Bedenkzeit geblieben ist, sondern bei einer Antwort. Gott, wenn du mich rufst, dann gehe ich hin. Dann packe ich mein Zelt, dann mache ich mich auf den Weg, weil du vertrauensvoll bist. Ich vertraue darauf, dass das, was du sagst, auch in Erfüllung gehen wird. Im Hebräer Kapitel 11, Vers 6 heißt es, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Ohne Vertrauen hätte Abraham keine einzige Gebetserhörung erlebt. Abraham hat Gott vertraut. Und wenn wir ehrlich sind, ist es nicht immer einfach. Vor allem, wenn der Weg weit ist und die Erfüllung der Verheißung auf sich warten lässt. Auch das hat Abraham erlebt. Und doch hat er Gott vertraut. Um die Tragweite seiner Entscheidung wirklich sich auf den Weg zu machen, müssen wir uns vorstellen, in welche Situation er damals lebte und das uns vor Augen halten. Es ging bei dieser Entscheidung um Abrahams ganze Sicherheit, die er als Mensch gehabt hat, um seine ganze Existenz. Abraham lebte nicht in einem Sozialstaat, in dem wir heute leben. Er war nicht so abgesichert, wie wir es nicht sind. Er hatte keinen Rentenanspruch, wie die allermeisten von uns ihn haben werden. Die einzige Altersversorgung, die er gehabt hat, die einzige Sicherheit, auf die er bauen konnte, war das Haus seines Vaters, war die Sippe, seine Großfamilie. Und er selber hatte gar keine Kinder. Und nun sollte er seine Familie, seine Sippe verlassen, zu einem Zeitpunkt, in dem er gar keine Kinder hatte. Gott fordert Abraham, all das zu verlassen, was ihm das Gefühl der Sicherheit und der Geborgenheit gegeben hat. Ganz große Herausforderung. Und an dieser Stelle ist Abraham uns ein großes Vorbild. Die Lektion, die wir von ihm lernen können, ist loslassen. Loslassen und sagen, Herr, wenn du es sagst, dann wirst du es auch tun. Wir können nicht alles voraus wissen, im Sinne, dass wir uns den Plan überlegen. Wir haben eine Verheißung, aber wie Gott uns führt, das ist dann immer eine ganz individuelle Geschichte. Wir können aber darauf verlassen, dass er mit uns geht, Schritt für Schritt. Und wir können also auch lernen, Wagnisse mit Gott einzugehen. Nicht alles selbst in der Hand zu behalten, nicht alle Sicherheiten zu haben, sondern allein darauf zu vertrauen, dass Gott uns alles geben wird, was wir brauchen. Nicht jeder von uns, vielleicht die allerwenigsten, werden aufgefordert werden, wirklich das Land, die Heimat zu verlassen, wie die Familie Drochner in Peru, ja, oder eine Missionsfamilie aus unserer Gemeinde, die als Ärzte nach Peru gegangen sind und einem Missionskrankenhaus dort arbeiten. Aber generell sollten wir bereit sein, Gott die allererste Priorität in unserem Leben einzuräumen. Jesus Christus sagt in Lukas 14, Vers 26, wenn jemand zu mir kommen will, muss er alles andere zurückstellen. Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwester, ja sogar sein eigenes Leben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Gott will uns immer wieder zu einer Veränderung im Leben herausfordern. Vielleicht sind es manche Schritte, manchmal kleinere Schritte, manchmal größere. Und er ruft uns immer zu dem auf, was größer ist, was bei uns möglich ist. Das gilt immer wieder, damit zu rechnen, dafür zu beten und dahin zu arbeiten, was wir für unmöglich halten, ist bei Gott möglich, so wie es bei Abraham in seinem Leben sehr deutlich wird. Gott sagt zu Abraham, ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Eine wunderbare Verheißung. Eine Zusage. Mehr hatte Abraham nichts. Und er ist losgegangen. Es gibt viele Situationen, Geschichten in der Bibel, die das Ähnliches beschreiben, dass Gott Dinge tut und tun kann und will, die größer sind als das, was für uns Menschen möglich ist. Jesus hat sein erstes Wunder auf der Hochzeit zu Kana getan. Während der Feier dieser Hochzeit ist der Wein ausgegangen. Ich weiß es nicht, waren die Gastgeber schlecht vorbereitet? Kamen viel mehr Gäste, als man erwartet hat? Auf jeden Fall war eine sehr prekäre Situation und die Leute guckten das, vielleicht tuschelten untereinander. Und dann wird erzählt, die Maria, die Mutter von Jesus, sagt den Dienern, die dort geholfen haben, geht zu ihm hin und tut, was er euch sagt. Tut, was er euch sagt. Und was sagt Jesus? Jesus sagt den Dienern, füllt die Krüge, womit? Mit Wasser. Also einige Ausleger meinen, das waren Krüge von 600 Liter Größe. Ich weiß es nicht, aber die füllten sie mit Wasser. Und ich wäre gern dabei und diesen Dienern zugeschaut. Ne? Als sie dann tatsächlich Wasser genommen haben, vielleicht haben sie sich gegenseitig ein bisschen irritiert angeguckt, aber sie haben es getan. Und die Gäste sagten, sonderbar. Normalerweise gibt man erstmal ja, den besseren Wein und wenn die Leute schon ein bisschen so angetrunken sind, dann kommt das Schlechtere. Und hier ist es umgekehrt. Gott kann und größere Dinge tun, als die, die wir als Menschen überhaupt tun können. Jesus sah die Menschenmenge von 5000 Menschen, plus Frauen und Männer, plus Frauen und Kinder, und sagte den Jüngern: Gebt ihr ihnen zu essen? Und die Jünger sagen: Wir haben nur 5 Brote und 2 Fische. Aber sie bringen die zu Jesus. Und Jesus segnet das Brot und sagt den Jüngern, sie sollen es austeilen. Und wir wissen, es hat für alle gereicht und 12 Körbe sind noch übrig geblieben. Da, wo wir es wagen, auf Gottes Reden hin etwas zu tun, im Glauben darauf, dass das geschieht, passieren Dinge, die ohne diesen Glauben nicht möglich wären. Glauben bedeutet, Risiken einzugehen. Glauben bedeutet, mit Größerem zu rechnen, als Menschen möglich ist. Und es gibt einige Beispiele da, wo Menschen darauf nicht eingegangen sind. So wie der reiche Jüngling, der zu Jesus gekommen ist und ihn bewundert hat, aber als Jesus ihm gesagt hat, verkauf dein Reichtum, gib es den Armen, dann ging er traurig davon. Ja, er folgte nicht Jesus nach. Er ging traurig davon. Ich glaube, wenn wir in unserem Leben mit den Verheißungen Gottes nicht mehr rechnen und uns sie nicht bewusst machen, dann werden wir auch traurig davon gehen. Traurig leben. Aber Gott will uns die Fülle geben, will uns ein Leben schenken, in dem wir wirklich auch mit Zuversicht leben können. Eine Verheißung, die Paulus ausspricht, steht im 2. Korinther 5, Vers 17. Da sagt Paulus, das Alte ist vergangen, siehe, alles Neues ist geworden. Ich glaube, Wolfram hat vor 2 Wochen darüber gepredigt. Hattet ihr Taufe vor 2 Wochen?
Ja.
Ja, ich glaube, das war die Predigt. Ich habe mal online ein bisschen reingeguckt. Gott will Neues in unserem Leben schaffen. Vielleicht will er eine Veränderung in deinem Charakter bewirken. Vielleicht will er dir neuen Mut zusprechen in deiner Herausforderung, in der du gerade bist. Vielleicht will er dich ermutigen, eine Veränderung in deinem Leben im Glauben anzugehen. Vielleicht will er dich ermutigen, etwas zu verändern. Eine Verletzung, die du lange in deinem Leben mit dir trägst, zu Gott zu bringen und ihn darum bitten, dass er dir Heilung schenkt, dass er dich von den Verletzungen befreit. Ihr Lieben, es gibt so vieles, was Gott uns auch heute in dieser Zeit schenken will. Und ich sehe eine besondere Gefahr, dass wir ja in dieser Corona-Zeit lethargisch werden. Ja, es ist alles vieles anders geworden. Viele Menschen sind verunsichert, manches nervt, aber Gott handelt auch in dieser Zeit. Er regiert, er ist der König. Ja? Und wir haben allen Grund, ihm wirklich zu vertrauen. Nun möchte ich noch mal den letzten Punkt betonen. Ein verheißungsvolles Leben vollzieht sich in praktischer Hingabe. Da sehen wir bei Abraham, wenn er nur am Grübeln und Überlegen geblieben wäre, dann wäre in seinem Leben keine Veränderung eingetreten. Dann hätte er Gottes Wirken nicht erfahren. Wenn ich will, dass in meinem Leben die Verheißungen Gottes in Erfüllung gehen, dann muss ich mich zu ihm hin auf den Weg machen. Dann muss ich mich von ihm neu erfüllen lassen mit seinem Geist, mit seinen Absichten, mit das, was er uns in seinem Wort gesagt hat und Gottes Verheißung erfüllen uns sich dann, wenn wir handeln. Jakobus sagt, wir sollen nicht nur die Hörer des Wortes sein, sondern die Täter. Und Jesus sagt, was nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage? Wenn wir Gott nicht vertrauen, dann leben wir an seinen Verheißungen vorbei. Unter dem Niveau, das Gott für uns, für unser Leben vorbereitet hat. Und wir können dann sogar nur als Konsumchristen leben und am Ende vor Gott mit leeren Händen stehen. Es nützt nichts, wenn wir die Verheißungen Gottes kennen, aber sie nicht in Anspruch nehmen. Abraham hat sich auf den Weg gemacht. Und Gott hat Großes mit ihm getan. Abraham hat Großes mit Gott erlebt. Und das gilt für uns auch. Im Hebräerbrief heißt es im Kapitel 10, werft euer Vertrauen. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches große Belohnung hat. Und ich möchte uns ermutigen, in diesem Vertrauen zu leben. Ich will jetzt nicht auf einzelne Verheißungen eingehen. Es gibt so viele, gerade das, was die Ewigkeit anbetrifft, was die Zusagen in unserem Leben in Not anbetrifft, dass Gott bei uns ist, dass Gott uns mit seiner Kraft erfüllt, dass er das gute Werk, das er in uns angefangen hat, auch vollenden wird. Und bei Abraham hat es lange gedauert. Noch 25 Jahre musste er warten, bis die Verheißung in Erfüllung gegangen ist. Das sehen wir auch in diesem Bibelvers. Werft euer Vertrauen nicht weg. Hört nicht auf zu beten für Dinge, wo ihr vielleicht denkt, da passiert gar nichts. Oder vielleicht, es entwickelt sich etwas in eine gegensätzliche Richtung. Die Bibel sagt, haltet fest am Gebet, bleibt dabei und Gott wird schon zu seinem Ziel kommen. Nochmal die Zusammenfassung. Verheißungsvolles Leben beginnt mit Gottes Reden und Handeln. Es erfordert unser Vertrauen und es vollzieht sich in praktischer Hingabe. Und ich wünsche jeder und jedem von uns persönlich, aber euch auch als Gemeinde, ja in dieser Zeit, auch in dieser kritischen Zeit, ganz bewusst in den Verheißungen Gottes zu leben, darauf zu vertrauen. Wir dürfen nicht resignieren, sondern mehr auf Gott schauen, umso mehr auf ihn schauen und ihm vertrauen. Er lenkt den Lauf der Zeit und der Geschichte. Auch unser Leben hat er in seiner Hand und die ganze Ewigkeit. Gott segne uns. Amen.